Lass uns kurz beten. Großer Gott, ich möchte dich bitten, dass du das, was ich sage, dass das nicht meine Worte sind, sondern dass du durch mich sprichst, dass du zu jedem Einzelnen hier individuell zu dem Herzen sprichst, und zwar das, was du ihm zu sagen hast, weil ich weiß, dass deine Worte nie leer zurückkehren. Das sagst du in diesem Namen. Amen. Ich möchte heute die Predigt mit einer provokanten Bibelstelle beginnen. Eine Bibelstelle, an der sich viele von uns schon gestoßen haben. Eine Bibelstelle, von der viele von uns schon gesagt haben, wie bitteschön soll das denn wahr sein? Eine Bibelstelle, von der viele von uns schon gesagt haben, also das kann ich für mich im Moment, für mein Leben gerade nicht akzeptieren. Wollt ihr wissen, welche Bibelstelle das ist? Seid ihr bereit? Dann schlagt bitte auf Philipper 4, Vers 4. Philipper 4, Vers 4. Ich warte noch, bis alle da sind. Da steht: Freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich, freut euch. Damit habt ihr nicht gerechnet, oder? Der ein oder andere von uns, der sich noch nicht so tief mit der Stelle auseinandergesetzt hat, wird jetzt sagen, was soll daran bitteschön provokant sein? Freut euch, nichts leichter als das, in dem Herrn. Ja, auf was sollen wir uns freuen oder in was sollen wir uns freuen, wenn nicht im Herrn? Aber in der Praxis, wenn wir diese Bibelstelle anwenden, dann wird es oft ganz schwer. Das ist tatsächlich die Stelle, von der ich am häufigsten von einem Bruder oder einer Schwester gehört habe, lass mich jetzt im Moment mit der Stelle in Ruhe. Ich will das jetzt nicht hören. Ich kann das gerade nicht hören. Ich möchte nicht ausschließen, dass das auch vielleicht was mit dem Mangel an Sensibilität zu tun hat, mit dem ich diese Stelle vielleicht kommuniziert habe. Das kann ich nicht ausschließen. Aber trotzdem, wenn es uns schlecht geht, wenn wir leiden, wenn wir Verlust erfahren haben, wenn wir trauern oder wenn wir uns vielleicht einfach nur im Selbstmitleid suhlen, dann ist oft das Letzte, was wir hören wollen, wenn jemand auf uns zugeht und sagt, freu dich im Herrn alle Zeit, abermals sage ich dir, freu dich. Und trotzdem ist das eine absolute Lieblingsstelle von mir. Warum das so ist, möchte ich gleich sagen. Es gibt viele kontroverse Bibelstellen, wo man sagt, okay, was soll das bedeuten? Wo man dann anfangen kann zu diskutieren. Ja, aber lass uns die Stelle doch mal im Kontext sehen. Im Kontext der damaligen Zeit. Heute muss die sicherlich ganz anders angewendet werden. Und viele Bibelstellen, an denen wir uns stoßen, die kontrovers sind, können wir versuchen, irgendwie mit Logik in Richtung zu biegen, dass sie uns besser gefällt. Aber diese Bibelstelle, die ist so einfach, die ist so klar, da gibt's nichts zu diskutieren. Und die gleiche Stelle gibt's nochmal im 1. Thessalonicher 5, Vers 16. Da ist sie noch prägnanter, da heißt es nämlich einfach, freut euch alle Zeit. Und ich vermute, dass diese Bibelstelle so klar und so deutlich ist und man einfach nicht dran rütteln kann oder diskutieren kann, wie ist das denn gemeint, ist ein Grund dafür, warum diese Stelle so häufig die Reaktion erntet, okay, ich will das im Moment nicht hören. Ich kann damit im Moment gerade nicht umgehen. Der Grund, warum das für mich eine absolute Lieblingsstelle ist, ist, weil die Stelle eigentlich auch aussagt oder hauptsächlich aussagt, egal in was für einer Situation du dich gerade befindest, egal wie es dir gerade geht, egal was dir gerade zugestoßen ist, es gibt Anlass zur Hoffnung. Nein, nicht nur zur Hoffnung, vielmehr, es gibt für dich jetzt und im Moment Anlass zur Freude. Und das ist großartig. Und diese Hoffnung, die diese Bibelstelle kommuniziert, das ist, warum es eine meiner Lieblingsbibelstellen ist. Ich habe vor ziemlich genau einem Monat eine Predigt gehalten, Der eine oder andere erinnert sich hoffentlich noch daran. Der Titel war das verrückte Geschenk der Gnade. Das war die Predigt, wo ich 20 verschiedene Punkte gebracht habe. Daran muss man sich doch erinnern. 20 Bibelstellen, die uns zeigen, was wir geschenkt bekommen mit der Gnade. Und die Frage für heute ist, und ich möchte darauf aufbauen, auf diese Predigt, was lösen diese Geschenke der Gnade in dir aus? Was löst das in dir aus? Und deshalb ist der Titel meiner Predigt heute kurz und simpel Dankbarkeit. Ich habe in meiner Predigt am 30.09. war das, darüber gesprochen, dass Gott uns mit seiner Gnade und durch seine Gnade nicht nur Vergebung schenkt, sondern auch ungeheuer viele andere Dinge. Und dann habe ich diese 20 Bibelstellen zitiert und ich möchte jetzt 3 davon aufzählen, die mir im Moment zumindest, das sind meine Top 3 Bibelstellen, wo ich sage, das lese ich und da bin ich ganz besonders dankbar für. Und ich weiß, dass sich das immer wieder ändert. Je nachdem, wie es mir geht oder was ich erlebe, sind es andere Bibelstellen, wo ich sage, wow, diese Bibelstellen, die sprechen mich jetzt ganz besonders an. Da bin ich ganz besonders dankbar für dieses Geschenk, was ich erhalte. Und das ist die erste Bibelstelle, Nummer 3, das dritte sozusagen in der Liste der Stellen, die ich für dich besonders dankbar bin, ist Kolosser 1, Vers 13. Die Errettung aus der Finsternis. Da heißt es, Kolosser 1, Vers 13, er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes. In der Stelle, da steckt so viel Lebensveränderndes drin. Gott hat uns aus der Finsternis errettet. Das bedeutet, die Finsternis hat keine Macht mehr über uns. Und es ist tatsächlich so, dass meine Taufe ein einschneidendes Erlebnis in meinem Leben ist. Und seit meiner Taufe bin ich anders und fühle ich anders. Ich habe das schon mal vor einiger Zeit, vor ein paar Jahren in der Predigt erzählt, das, was ich jetzt erzählen werde. Meine Taufe liegt 15 Jahre zurück. Ich merke, dass ich so langsam die Dinge vergesse, die vor meiner Taufe waren. Aber es war tatsächlich so, dass vorher ich ganz oft so ein leeres Gefühl in mir drin hatte. Ich bin auf eine Party gegangen, ich hatte Spaß. Ich bin am nächsten Morgen zu Hause aufgewacht und ich hatte dieses leere Gefühl mit mir. Gerade in den Situationen, wo ich gefeiert habe oder wo ich was besonders Tolles erlebt habe, hatte ich auf einmal in mir dieses Gefühl von Leere. Und dieses Gefühl habe ich seit meiner Taufe nie wieder gehabt. Dieses Gefühl, das kommt von der Finsternis. Ich bin überzeugt, dass die Finsternis, aus der wir gerettet sind, viel mehr ist als einfach nur die bloße Tatsache, dass Gott uns unsere Sünden vergeben hat und wir gereinigt sind von unseren Sünden. Die Finsternis, ich glaube, das ist viel mehr. Ich glaube, das ist wirklich etwas Physisches, in dem wir uns befinden, wenn wir ohne Gott wandeln. Vielleicht ist das die Abwesenheit von Gott. Dadurch, dass wir aus der Finsternis gerettet wurden, sind wir auch aus einer Unwissenheit gerettet worden oder befreit worden. Auch ganz individuell. Ich über den Sinn meines Lebens. Vorher habe ich mich oft gefragt, okay, was mache ich hier eigentlich? Und meine Antwort war, versuch so schnell wie möglich zu möglichst viel Geld zu kommen, damit du es wenigstens bequem hast. Aber die Frage, was mache ich hier eigentlich auf der Welt, die konnte ich mir nie beantworten. Aber jetzt, befreit von der Finsternis, versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes, bin ich zu einem Botschafter ernannt worden. Gott hat mich zu seinem Botschafter ernannt. Ich habe eine Aufgabe, ich habe eine Berufung. Und ich bin nicht alleine in dieses Reich versetzt worden, sondern mit vielen anderen. Ich habe eine Familie. Und das ist so unglaublich wertvoll. Und das hat mein Leben wirklich komplett verändert. Und dafür bin ich dankbar. Das ist die Nummer 3 in meiner Liste der Bibelstellen, für die ich am meisten dankbar bin. Kommen wir zu Nummer 2. Mit Gott versöhnt, Römer 5, Vers 10. Römer 5, Vers 10. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind? Gott hat sich mit dir und mir, er hat sich mit uns versöhnt. Und das Tolle ist, er hat sich dauerhaft mit uns versöhnt. Und dafür bin ich dankbar. Ich weiß jetzt, dass Gott auf meiner Seite ist. Ich sehe ihn nicht immer. Aber wenn ich wirklich gebrochen bin und zu ihm bete, wenn ich faste für eine Sache, dann hat er immer geantwortet. Ich weiß, er ist immer da. Er wacht immer über mich. Ich weiß, ich kann mich immer auf ihn verlassen und ich kann mich immer auf sein Wohlwollen verlassen. Ich weiß, dass er Gedanken des Friedens über mich hat, dass er mir Zukunft und Hoffnung geben will. Jeremia 29. Und ich weiß, dass alles, was mir passiert, mir zum Guten dient, Römer 8. Und diese Versprechen, die geben mir in meinem Alltag total viel. Denn ich kann ruhig sein in Gott. Wie es ein Lied, was wir singen, sagt. Ich kann mich auf ihn verlassen. Ich kann mich anlehnen an ihn. Ich kann meine Ängste auf ihn werfen und auf ihn vertrauen. Und dafür bin ich sehr dankbar. Und jetzt kommen wir zur Stelle, die im Moment am meisten Dankbarkeit in mir auslöst. Das ist 1. Korinther 6, Vers 19. Der Heilige Geist wohnt in mir. Im 1. Korinther 6, Vers 19 heißt es: Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? Der Kontext von dieser Bibelstelle ist eigentlich Sünde. Da heißt es, flieht der Hurerei. Aber was für ein Geschenk ist das denn, was wir hier von Gott erhalten? Wir sind ein Leib, unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist wohnt in uns. Viele der großen Propheten sind vom Heiligen Geist ergriffen worden. Und sie haben gepredigt durch den Heiligen Geist. Und dann hat der Heilige Geist sie wieder verlassen. Wir sehen, dass David in seinem 4. Bußpsalm, das ist Psalm 51, betet. Und er sagt, Gott, bitte nimm deinen Geist nicht von mir. David weiß, wie es ist, wenn man den Heiligen Geist hat. David weiß auch, wie es ist, wenn der Heilige Geist jemanden wieder verlässt. Er hat es gesehen bei Saul, wie Gott seinen Geist wieder von Saul genommen hat und was dann aus Saul geworden ist, wie Saul mehr oder weniger dem Wahnsinn verfallen ist. Und ich glaube, diesen Geist zu spüren, das war das Kostbarste, was David hatte. Und was hätte David, was hätten die Propheten dafür gegeben, wenn es ihnen so gehen würde wie uns? Dass Gott sagt, ich lege meinen Geist in dich hinein, und zwar dauerhaft, meinen Heiligen Geist in dich. Du bist jetzt der Tempel des Heiligen Geistes. Wir müssen nicht mehr nach Jerusalem fahren und dort den Tempel zu besuchen, weil dort der Heilige Geist wohnt, weil dort Gott ist. Nein, du bist mein Tempel. Ich lege meinen Geist in dich hinein. Unsere Leiber sind jetzt der neue Tempel. Und zwar nicht nur bis zur nächsten Sünde. Und dann müssen wir uns wieder reinigen, dass der Geist wieder in uns hinein kann. Der Geist wohnt dauerhaft in uns. Was für eine Ehre. Das ist doch das kostbarste Geschenk, was man erhalten kann auf dieser Erde. Und das ist das, was in mir im Moment wahrscheinlich am meisten Dankbarkeit auslöst. Für was bist du dankbar? Es gibt so viele unterschiedliche Dinge, die Gott uns geschenkt hat, die wir von ihm erhalten haben, wo er uns trägt, wo er uns stützt. Aber was sind die Dinge, für die du dankbar bist? Und ich hoffe, dass auch dir damals in meiner Predigt Stellen aufgefallen sind, wo du gesagt hast, wow, das ist was, das spricht mich wirklich an, das ist wirklich eine Sache, dafür bin ich total dankbar. Weil dankbar zu sein Gott gegenüber ist nicht nur eine Sache, die wunderbar ist und die schön ist, sondern das ist auch etwas, was Gott möchte. Gott möchte, dass wir dankbar sind. Du bist dazu aufgerufen, dankbar zu sein. 1. Thessalonicher 5, Vers 18, da heißt es, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Gottes Wille ist, dass wir dankbar sind. Wegen Jesus. Das steckt in dieser Stelle auch schon drin. Aber die Dankbarkeit kommt nicht immer von alleine. Sondern die Dankbarkeit kommt nur dann alleine in den Momenten, in denen uns bewusst wird, was wir von Gott erhalten haben. Aber wenn wir das aus den Augen verlieren, was wir von Gott erhalten haben, welche Geschenke uns Gott geschenkt hat, dann kann es auch sehr schnell passieren, dass diese Dankbarkeit zusammenschrumpft. Ich denke, diese Dankbarkeit soll aber die Quelle für unsere Motivation sein. Gott möchte uns nicht durch Furcht motivieren, wie das vielleicht der ein oder andere lehren möchte, sondern Gott möchte uns durch Liebe, durch seine Liebe motivieren. Er möchte uns nicht durch Strafe motivieren, sondern durch seine Gnade. Amen. Paulus hat von sich nicht behauptet, dass er das Opfer von Jesus und dass er die Gnade völlig durchdrungen hat. Aber das, was Paulus verstanden hat von dem, was er gesehen hat, das hat ihn unglaublich motiviert. Und ich denke, dass Paulus uns ein gutes Beispiel sein kann in der Art und Weise, wie er motiviert war durch das, was er von Jesus erhalten hat, von Gott erhalten hat. Ich möchte dazu 1. Korinther 5, Verse 9 und 10 lesen. Schlag mal wieder auf dahin. 1. Korinther 15, 9 und 10. 15, Entschuldigung. 1. Korinther 15, 9 und 10. Diese Stelle fasst, finde ich, sehr gut zusammen, wie er sich gefühlt hat über sich und wo er seine Motivation hergezogen hat. Da heißt es, denn ich, sagt Paulus, bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Paulus nennt sich selbst den geringsten aller Apostel. Er sagt, ich bin's gar nicht wert, dass ich Apostel heiße. Warum? Weil er vor seiner Bekehrung Christen verfolgt hat. Paulus, damals hat er sich noch Saulus genannt, ist von Stadt zu Stadt gezogen. Er hat überall die Christen versucht zu finden, um sie dann ins Gefängnis zu werfen. Paulus war dabei, als der erste Christ hingerichtet wurde wegen seines Glaubens, nämlich Stephanus. Und auch wenn er selber keinen Stein geworfen hat, stand er doch dabei, hat auf die Kleider derer aufgepasst, die die Steine geworfen haben und hat das für gut erachtet, was er da gesehen hat. Und dann eines Tages ist Jesus ihm erschienen und wie ein Blitz hat ihn die Erkenntnis getroffen, dass alles das, was er vorher gemacht hat, nicht nur falsch war, sondern direkt gegen die Heiligen Gottes und direkt gegen Gott gerichtet war. Und das hat er bis an sein Lebensende nicht vergessen. Und die Dankbarkeit dafür, dass Gott ihn trotzdem genommen hat und gesagt hat, Paulus, aus dir möchte ich was ganz Besonderes machen. Dich möchte ich einsetzen. Durch dich möchte ich wirken auf dieser Welt. Hat er das verdient? Mit Sicherheit nicht. Aber wir sehen diese Dankbarkeit und wir sehen, was für einen Antrieb ihm diese Dankbarkeit gibt. Und wenn ich mir das Neue Testament ansehe, anhand von dem, was ich sehe, kann ich sagen, ja, ich denke, keiner der Apostel hat so viel gearbeitet für das Reich wie Paulus. Bist du dir bewusst, was Gott dir geschenkt hat? Ich glaube, jeder von uns hat übermäßig viel geschenkt bekommen. Und ich glaube, wir alle sollten genauso wie Paulus versessen darauf sein, Gott unsere Dankbarkeit zu zeigen. Und ich denke schon, an unseren Taten kann man ein Stück weit erkennen, wie dankbar wir sind, so wie das bei Paulus war. Und ich sehe bei mir, wenn ich anfange, mich nicht mehr so richtig auf die Schrift oder auf die Gemeinschaft zu konzentrieren, sondern stattdessen auf die Arbeit oder die Probleme des Alltags. Wenn ich anfange zu vergessen, dann lässt meine Dankbarkeit nach. Und ich kann bei mir selber an meinen Taten sehen, dass da weniger Dankbarkeit dahinter steckt. Ich möchte nochmal zurückgehen zur Ausgangsstelle, zu der provokanten: Freut euch alle Zeit. Und auch diese Aussage ist von Paulus. Und ich möchte jetzt mal versuchen, mit euch diese Aussage richtig einzuordnen, indem wir uns mal vor Augen führen, in welcher Situation Paulus war, als er diese Worte aufgeschrieben hat. Er beginnt den Philipperbrief in Vers 1 mit den Worten: Paulus, Gefangener Christi Jesu. Paulus war gefangen, als er diesen Brief geschrieben hat, als er diese Worte geschrieben hat. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht sehr angenehm ist, in der damaligen Zeit ein Gefangener gewesen zu sein, weil sehr viele Rechte die Gefangene heute hatten, das war damals undenkbar. Ich kann mir nicht vorstellen, dass gesunde Ernährung eines Gefangenen wirklich irgendwie auf einem Tagesordnungspunkt stand, oder was sind die hygienischen Zustände, in denen sich ein Gefangener befindet. Das war, glaube ich, den Leuten damals ziemlich egal alles. Also es gibt sicherlich, eine sehr, sehr unangenehme Situation, damals ein Gefangener zu sein. Eventuell stand Paulus auch nur unter Hausarrest. Also das heißt, vielleicht war er nicht im Kerker, sondern vielleicht war er auch nur in einem Haus, stand unter Arrest. Weil wir sehen zumindest, dass die Gemeinde aus Philippi ihm Gaben vorbeigebracht hat. Da stelle ich mir vor, zumindest hatten die freien Zugang zu ihm. Das spricht also eher nicht für einen Kerker, sondern eher für einen Hausarrest. Aber was wir auf jeden Fall sehen ist, dass Paulus nicht wusste, ob er aus dieser Situation jemals lebend wieder rauskommt. Er schreibt in Vers 22, wenn ich aber weiterleben soll. Immer noch im Kapitel 1, wenn ich aber weiterleben soll. Das heißt, Paulus war, als er diesen Brief geschrieben hat, in einer absoluten Stresssituation. Es ging bei ihm um Leib und Leben. Und trotzdem schreibt er, bei dem es gerade um Leib und Leben geht, diese Worte: Freut euch alle Zeit. Und nicht nur das, er lebt es in dem Brief auch vor. Keine Beschwerde über ungerechte Haft. Kein Jammern über hygienische Zustände oder sonst irgendwas. Stattdessen, wenn ich so nur durchs Kapitel 1 lese, er fängt an und sagt: Ich danke meinem Gott, so oft ich euer gedenke. Oder: Ich bin guter Zuversicht, in Vers 6. Oder: Ich habe euch in meinem Herzen, Vers 7. Oder er mahnt die Philipper, sie sollen eine Ehre und ein Lob Gottes sein, in Vers 11. Wie kann es sein, dass Paulus in so einer schwierigen Situation so eine positive Einstellung hat? Und ich glaube, die Antwort sehen wir in Philipper 1, Vers 21. Da sagt er: Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Ich glaube, was Paulus geholfen hat in der Situation ist, auch in dieser schweren Situation hat er nicht den Blick auf das große Ganze verloren. Und das große Ganze ist für ihn gewesen, mit Christus zu leben. Das ist wahres Leben. Christus Botschaft zu verkündigen, ganz egal, ob unterwegs, ob in einer Stadt, ob aus dem Gefängnis heraus. Das ist das wahre Leben. Ich will gar nichts anderes mehr leben als dieses Leben. Selbst wenn ich da einen Riesenkomfortverlust habe. Weil das ist doch, um was es sich dreht in meinem Leben. Das ist doch, was der Sinn meines Lebens ist. Nicht meine Gesundheit oder meine Freiheit oder mein bequemer Lebensstil. Und wenn ich dann eines Tages sterben soll, vielleicht früher, als ich das eigentlich will, dann wird es so sein, als hätte ich den Hauptpreis der Lotterie gezogen. Weil das Schlimmste, was man mir antun kann, ist, dass ich persönlich vor Gott trete, dass ich in die Gegenwart Gottes trete, dass es kein Leid mehr gibt, dass es keine Tränen mehr gibt. Das ist das Schlimmste, was man mir antun kann. Das war seine Einstellung. Und das ist genau das, was eigentlich Jesus sagt in Matthäus 10, Vers 28. Da sagt er: Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet vielmehr den, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Paulus hatte keine Angst vor dem, was ihm auf dieser Welt angetan werden konnte, weil seine Perspektive viel größer war, weil er auf das große Ganze gesehen hat und weil er auf das gesehen hat, was auf ihn gewartet hat. Wie sieht es mit uns aus, wenn wir diese Stelle hören? Freut euch alle Zeit. Ist uns bewusst oder verstehen wir, warum Gott uns das sagt? Ihr könnt euch freuen alle Zeit. Denken wir auch so wie Paulus, dass Christus mein Leben ist und Sterben nur Gewinn? Wenn wir getauft sind, wenn Gott unsere Sünden abgewaschen hat, wenn er uns als seine Söhne und Töchter adoptiert hat, dann haben wir allen Grund, genau so zu denken, wie Paulus das getan hat. Und ich möchte dich auffordern, wenn du in eine Situation gerätst, in der es dir nicht gut geht, wenn du dann Dinge hast in deinem Leben, die dir stark zusetzen, sei es Krankheit oder Beziehungsprobleme oder finanzielle Probleme oder Schwierigkeiten auf der Arbeit, dann denk darüber nach, dass du im Grunde allen Grund dafür hast, dankbar zu sein und dich an Gott zu freuen und dass du trotz alledem doch mit einer positiven Grundstimmung durch dein Leben gehen kannst. Freut euch alle Zeit. Das soll keine Stelle sein, der wir in unserem Leben aus dem Weg gehen. Das soll keine Stelle sein, von der wir sagen, das ist in meiner jetzigen Situation nicht möglich. Keiner von uns wird sich zu jeder Zeit freuen. Das wird nicht so sein. Es wird immer Dinge geben, die uns stark zusetzen. Aber jeder von uns, wir können diese feste Gewissheit haben, egal was passiert. Wir haben trotzdem einen guten Grund dazu, uns aufrichtig zu freuen an Gott und in Jesus. Und ich hoffe, dass wir, wenn wir in einer schweren Situation sind, uns an das zurückerinnern können, dass das uns dann die Kraft gibt, die wir brauchen, um durch diese Zeit zu gehen. Ich möchte schließen mit Kolosser 3, Vers 15. Da heißt es: Und der Friede Christi, zu dem ihr berufen seid in einem Leibe, regiere in eurem Herzen. Und seid dankbar. Gott sei die Ehre.